Radioreisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Bayern 2.
Der Zug ist eigentlich eine tolle Alternative für weite Strecken. Allerdings haben Flugzeug und Auto der Fernreise per Zug jahrzehntelang den Hahn abgedreht. Nachtzüge wurden eingestellt, Fahrpläne ausgedünnt. Manche Strecken sind langsamer geworden statt schneller. Der Mythos Orient Express ist verblasst. Aber mit etwas Enthusiasmus geht das natürlich immer noch, mit dem Zug richtig weit kommen. Tanja Palamkote ist bis nach Serbien und dann weiter nach Montenegro gefahren und hat ganz eindeutig festgestellt, der Weg ist das Ziel. Und dieser Weg, der bringt einen ganzen Haufen an überraschenden und unvergesslichen Erlebnissen mit sich.
Belgrad, die Hauptstadt Serbiens. Ich bin schon zum vierten Mal hier, mit einer großen Gruppe an Freunden. Wir sind zu zehnt. Aus Hessen, Thüringen, Berlin und Bayern kommen wir einmal im Jahr zusammen, um gemeinsam in Europa Abenteuer zu erleben. Mit der Straßenbahn fahren wir zum Bahnhof Topside. Von dort geht unser Nachtzug nach Podgorica. Die Strecke von Belgrad nach Bar in Montenegro ist eine der schönsten Bahnstrecken, die ich kenne. Die Fahrt durch das Dinarische Gebirge führt durch viele Tunnel, über erschreckend hohe Eisenbahnbrücken und entlang an Canyons mit schimmerndem Wasser. Wirklich atemberaubend. Diesmal wollen wir aber nicht bis ans Meer, sondern steigen schon in der montenegrinischen Hauptstadt Podgorica aus. Mein guter Freund Felix ist in unserer Gruppe der Experte für Zugreisen in Serbien.
Zugequalmte Abteile, noch mehr zugequalmte Gänge und ein überräuchertes, speisewaggonartiges Etwas. Teilweise betrunkene Schaffner, nette, entspannte Muttis mit ihren Kindern bei einer Zigarette gemütlich im Speisewagen stehend. Relativ bequeme Nächte auf den spartanischen Liegen.
Felix ist auch derjenige aus unserer Gruppe, der Serbisch spricht. Er hat hier ein Jahr lang studiert. Er liebt die Sprache und die serbische Mentalität. Wir schauen dem glatzköpfigen Schaffner zu, wie er die Fahrkarten kontrolliert. Er wirkt streng, ernst, gleichzeitig entspannt und sehr hilfsbereit. Nun sind wir an der Reihe. Wir bekommen zu zehnt zwei Schlafkabinen zugeteilt. Dann steigen wir ein.
So, Kabine Nummer 1. Und jetzt gehen wir noch in Kabine Nummer 2. Ja?
Ja.
Also wir haben Kabine 6 und 3. Das ist jetzt 3. Wir schlafen 4 Leute.
Schön.
Und in der anderen Kabine 6 Leute.
Hm? Ja. Wissen wir schon, wo wer schläft?
Neu ist das hier alles. Unangenehm.
Beschreib mal, wieso neu?
Ja, überall Farbe. Es riecht nicht.
Nach Toilette?
Ja.
Oh, schau mal, guck mal, was
die
hier ist.
Die Kissenbezüge sind tatsächlich
schau mal,
weiß.
Was hier ist.
Oh, ein Rauchenverbotsschild. Wir werden sie.
Oh.
Die Abfahrt ist bewegend, fast dramatisch. Einige Menschen stehen am Gleis und winken. Familien und Freunde stehen im Gang am Fenster und winken zurück. Ich schaue mich in meiner Kabine um. Ich habe Glück, denn ich habe einen Platz in einer Viererkabine bekommen. Ein wahrer Luxus, denn hier hat man im Gegensatz zu den Kabinen mit 6 Liegen richtig viel Platz. Jeder bezieht sein Bett mit frischen weißen Laken. Für die kalte Nacht, es geht schließlich durchs Gebirge, gibt es zusätzlich Wolldecken. Nach dem Bettenbeziehen treffen wir uns auf dem schmalen Gang. Unser freundlicher, glatzköpfiger Schaffner antwortet auf die Frage, wo man rauchen darf, mit Zigarette in der Hand, dass man bei den Türen in der Nähe der Feuerlöscher rauchen soll. Da, wo es kein Fenster gibt und ein Kinderwagen steht.
Da sagen halt Eltern auch einfach nichts, ne? So, wo die Kinder jetzt einfach so unter der Kippe durchrennen. Das ist halt hier normal.
Die Stimmung ist ausgelassen und es spielt sogar jemand Akkordeon im Gang.
Also der Schaffner hat mir erzählt, dass der Speisewagen dieses Jahr kaputt ist und deswegen nicht mehr mitfährt. Leider. Zu unserem tiefen Bedauern. Mehr kann ich dazu ehrlich gesagt nicht sagen. Der ist dann einfach nicht mehr da.
Was macht man denn in dem Speisewagen sonst immer?
Auf alle Fälle alles andere als Speisen zu sich nehmen. Der Kellner ascht
in die Spüle.
Der Kellner-Gehilfe, der in der Küche steht, schneidet Paprika mit Kippe im Maul. Ansonsten laute, dröhnende Musik aus einem Mini-Lautsprecher. Geheiterte Stimmung.
Viel Alkohol.
Die meisten Fahrgäste bringen sich Essen und Trinken selbst mit. Wir sind auch gut mit Proviant versorgt. Die letzten Male wurden wir aber auch immer sehr gastfreundlich eingeladen, zum Beispiel auf einen Schnaps. Felix und ich laufen in Fahrtrichtung durch den Zug. Wir kommen an einem Bereich vorbei, den wir aus den letzten Jahren noch nicht kennen und der uns gleich besonders erscheint.
Sind wir denn hier gelandet? Was ist das denn hier? Ach, hier sitzen die Schaffner.
Also das ist jetzt kein Restaurant dort hinten, das ist auch nicht für jeden, das ist einfach der Salon und dort kann man auch nicht so laut singen und sich auf unsere Art und Weise entspannen. Und er sagte, es sei für die Leute mit Geld. Dann habe ich gesagt, ja, dann ist das wohl doch nichts für uns.
Es ist etwas skurril. In unserem Gang wird gesungen, getanzt, laut gelacht, während 10 Meter weiter in diesem Salon eine scheinbar gehobene Gesellschaft zusammensitzt. Wobei die meisten in dem Luxussalon die Schaffner selbst sind. Wir werden gleich angesprochen, auf Serbisch, wo wir herkommen, was wir machen, wo wir hinfahren und warum wir Deutsche in Serbien Urlaub machen. Die Schaffner, alles Männer, sitzen um einen viereckigen Tisch herum und trinken Bier. Der Salon ist leicht neblig, es riecht stark nach Rauch. Schade um die Wände, denke ich mir. Diese sind nämlich mit Edelhölzern verkleidet. 4 andere Fahrgäste sitzen auf einer Couch, unterhalten sich. Sie scheinen sich alle zu kennen. Eine offene, unordentliche Theke rundet das exklusive, aber nicht zu prunkvolle Ambiente ab. Einer der etwas älteren Schaffner erzählt uns, wie er schon seit 33 Jahren in diesem Beruf arbeitet.
Ich fahre immer dieselbe Strecke, selbes Ziel. Früher sind wir noch nach Novi Sad gefahren, jetzt nur noch nach Bar. Das Interessante an dem Beruf ist, dass immer was Neues passiert, man neue Reisende kennenlernt. Bis zum Krieg gab es noch 7 Züge pro Tag auf der Strecke. Jetzt ist es nur noch einer abends, also fahren auch weniger Leute mit. Seit 2000, seit der Bombardierung, wurde es weniger. Sie hat viel kaputt gemacht. 2 Jahre ist alles stagniert. Wir sind eigentlich kein wildes Volk, aber so hat man das mit uns gemacht.
Andeutungen und Erzählungen vom Balkankrieg, der nicht allzu lang her ist, hört man hier sehr oft. Vor 14 Jahren waren sie noch ein Land, Serbien und Montenegro. Heute fahren wir über die Grenze und werden kontrolliert.
Es gibt hier 4 serbische Waggons und 5 montenegrinische. Wir sind das montenegrinische Personal. Dieser Waggon zum Beispiel war Titos Waggon. Ernsthaft, mit diesem ist er gefahren. Das war sein Salon. Im ehemaligen Jugoslawien hatte jede Teilrepublik einen eigenen Waggon. Tito hat es wirklich gemocht, mit dem Zug zu fahren. Und er ist auch oft damit gereist, zum Beispiel nach Slowenien, Kroatien, Montenegro, Mazedonien. Das hier ist der serbische. Der Zug von Tito hieß Plavi Voj, also blauer Zug. Jetzt heißt dieser hier nur noch Schnellzug. Er hat eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 60-70 km/h. Früher ist er die Strecke in 8 Stunden gefahren, jetzt braucht er 12. Es wird immer schwerer, neue Schaffner zu bekommen. Es gibt aber auch keinen Bedarf, keine Züge, die fahren. Die Leute kommen mit dem Bus, Auto oder Flugzeug ans Meer.
Der jüngste Schaffner in der Runde ist 26. Wie die anderen trägt er eine simple Uniform, dunkelblaue Hosen und ein hellblaues Kurzarmhemd. Ein wenig schüchtern erscheint der junge Schaffner, aber motiviert und offen, mit uns über seine Arbeit zu reden.
Es ist eine schöne Arbeit. In der Familie meiner Mutter haben alle in dem Beruf gearbeitet, mein Bruder genauso. Deshalb bin ich auch Schaffner geworden. Ich finde den Beruf zwar schön, würde aber gerne mehr verdienen. Also wenn man alleine lebt, kann man mit dem Gehalt leben. Ich habe Frau und Kind, da muss die Frau auch arbeiten.
Das Gehalt liegt bei 400 Euro pro Monat für über 200 Stunden Arbeit.
Vom Gehalt allein kann ich nicht leben. Jeder hat noch eine zusätzliche Arbeit, zum Beispiel Obst oder Gemüse aus dem Garten, das er verkauft.
Auf die Frage hin, ob Bestechungen dazu zählen und wie oft sie bestochen werden, lacht er und meint:
Falsche Frage. Darüber wird nicht gesprochen. Das geht nur unter vier Augen.
Wir verlassen den Tito-Salon. Auf dem Weg zu meinem Schlafabteil lerne ich zwei junge Serben kennen, Predrag und Ivan. Predrag arbeitet als Filmcutter und Filmproduzent. Ivan ist Verkäufer. Wie wahrscheinlich die meisten auf dieser Zugfahrt fahren die beiden nach Montenegro, um Urlaub zu machen. Es ist das erste Mal für Predrag, dass er mit diesem Zug fährt. Und das nicht nur der schönen Aussicht wegen.
It's close, it's affordable, it's convenient.
Es ist nah, man kann es sich leisten und es ist angenehm. Zugfahren macht Spaß, es ist bequemer als andere Fahrtmöglichkeiten. Busfahren ist die Hölle. Fliegen ist okay, aber zu teuer für einen günstigen Kurzurlaub. Weniger als 30 Euro. 27 Euro für einen Platz im Schlafwaggon. Das ist echt günstig.
Fast eine Stunde unterhalte ich mich mit den beiden über ihren geplanten Urlaub am Meer, über Serbien und Montenegro und das Leben als junger Mensch in Belgrad.
Wir merken kaum den Unterschied, weil wir alle dieselbe Sprache sprechen. Auch bei jungen Bosniern oder Kroaten, sobald man sich untereinander versteht, ist alles andere nicht mehr wichtig. Man vergisst, dass man aus einem anderen Land stammt, nach ein paar Sätzen. Wir machen zwar gerne Witze über Montenegriner und sie über uns, aber wenn man nach Montenegro fährt, ist es wie in einen anderen Teil Serbiens zu reisen. Und umgekehrt genauso, da gibt es keine Unterschiede.
But with Montenegro it's basically like you're going to another part of Serbia, and I feel that when Montenegrins come to Serbia it's just another part of Montenegro, there's no difference.
Draußen ist es bereits dunkel, denn es ist fast Mitternacht. Wer die volle Pracht der Berge und die Aussicht genießen möchte, muss die Strecke tagsüber fahren. So verpasst man auch nicht die höchste Eisenbahnbrücke Europas. Die meisten der Fahrgäste schlafen bereits. Ich krame meinen Reisepass aus der Tasche und lege ihn unter mein Kopfkissen, da die Passkontrolle mitten in der Nacht stattfindet. So plötzlich, wie ich geweckt werde, mit lautem Hämmern an der Tür und einem Passportkontroll, so schnell schlafe ich danach auch wieder ein. Zweimal wird man kontrolliert. Einmal an der Grenze zu Bosnien und einmal an der Grenze zu Montenegro.
Morgen. Guten Morgen.
Geweckt werde ich am Morgen von der Sonne, die in unser Abteil scheint. Und die wunderschöne Aussicht sorgt dafür, dass ich auch sofort wach werde. Die Berge sind gigantisch groß und die Schlucht nach unten atemberaubend weit. Vereinzelt sind Häuser und kleine Dörfer zu sehen. Ein Zeichen dafür, dass wir uns der Hauptstadt nähern. Der Schaffner macht uns Kaffee, den er für 120 Dinar, also umgerechnet 1 Euro, verkauft. Gleich erreichen wir Podgorica, unser Ausstieg. Diesmal bekommen wir nicht das Meer zu sehen, die weitere Landschaft und die vielen Brücken und Tunnel, durch die der Zug noch fahren wird. Auf dem Weg nach draußen verabschieden wir uns vom netten, glatzköpfigen Schaffner Und Predrag wünsche ich eine schöne Weiterreise. Das wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass meine Freunde und ich mit diesem Zug fahren. Auch wenn man mehr als 12 Stunden braucht, bis man ankommt.
Ciao.
Ciao.
Mit dem Zug von Serbien nach Montenegro. Diese Fahrt ist vielleicht kein Wellnessurlaub, aber dafür gibt es so viele spannende Begegnungen, wie sie im Auto niemals stattfinden können. Also, falls Corona uns hoffentlich mal wieder aus dem Würgegriff lässt, schrecken Sie nicht zurück vor langen Zugreisen. Es lohnt sich.
Bayern 2 – Radioreisen.